J. Alles kam so plötzlich, dass sekundenlang niemand so recht wusste, was eigentlich geschehen war. Dann rannte Poirot mit einem heftigen Aufschrei in Richtung Veranda, Challenger ihm auf den Fersen. Einen Moment später kamen sie zurück und trugen zwischen sich den leblosen Körper eines Mannes. Als sie ihn vorsichtig in einen großen Ledersessel gleiten ließen, konnte man sein Gesicht erkennen, und ich ließ einen Schrei los.
Das Gesicht am Fenster!
Es war der Mann, der am Abend zuvor durch die Fensterscheibe geblickt hatte. Ich hatte ihn sofort erkannt. Gleichzeitig sah ich ein, dass Poirot mir mit Recht vorgeworfen hatte, zu übertreiben, als ich das Gesicht als kaum menschlich bezeichnet hatte. Und doch lag in seinem Gesicht etwas, das den Ausdruck rechtfertigte. Es war das Gesicht einer verlorenen Seele, das Gesicht eines Menschen, der sich außerhalb der menschlichen Gemeinschaft gestellt hat. Fahl, schwach, verderbt, eine hohle Maske, als gäbe es die Seele dahinter schon lange nicht mehr. Aus der Schläfe sickerte Blut. Frederica kam langsam nach vorn, bis sie neben dem Sessel stand. Poirot stellte sich ihr in den Weg.
»Sind Sie verletzt, Madame?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Nur ein Streifschuss an der Schulter.«
Sie schob ihn sanft beiseite und beugte sich nieder. Der Mann schlug die Augen auf und erblickte sie, wie sie auf ihn niedersah.
»Hoffentlich bin ich diesmal mit dir endgültig fertig«, fauchte er gehässig.
Dann veränderte sich plötzlich seine Stimme und er klang wie ein Kind, als er sagte,
»Oh, Freddy, das habe ich nicht gewollt. Das habe ich nicht gewollt. Du warst immer verdammt anständig zu mir.«
»Ist schon gut.« Sie kniete neben ihm nieder.
»Ich wollte nicht.«
Sein Kopf fiel auf die Seite. Der Satz blieb unvollendet. Frederica sah zu Poirot auf.
»Ja, Madame, er ist tot«, bestätigte er sanft.
Sie erhob sich langsam von den Knien, blieb stehen und blickte auf ihn nieder. Mit einer Hand berührte sie seine Stirn, anscheinend voller Mitleid. Dann seufzte sie und wandte sich an den Rest von uns.
»Er war mein Mann«, sagte sie ganz ruhig.
»Jott«, murmelte ich. Poirot schnappte meine Bemerkung auf und nickte bestätigend.
»Ja, ich habe immer gewusst, es muss noch ein J geben. Das habe ich von Anfang an gesagt, Nespa?«
»Er war mein Mann«, wiederholte Frederica.
Ihre Stimme klang schrecklich müde. Sie sank förmlich in den Stuhl, den ihr Lazarus brachte.
»Jetzt kann ich Ihnen genauso gut alles erzählen. Er war voller Laster. Er war rauschgiftsüchtig. Er hat auch mich dazu gebracht, Rauschgift zu nehmen. Ich habe die Sucht bekämpft, seit ich ihn verlassen habe. Ich glaube, ich bin endlich fast darüber hinweg. Aber es war schwer. So wahnsinnig schwer, keiner weiß, wie schwer. Ich konnte ihm nie entkommen. Immer wieder tauchte er auf und verlangte Geld, drohte mir. Eine Art Erpressung. Wenn ich ihm nicht das Geld gebe, würde er sich erschießen. Das war seine ständige Drohung. Dann drohte er, mich zu erschießen. Er war nicht zurechnungsfähig. Er war wahnsinnig. Verrückt. Ich nehme an, er hat Maggie Buckley erschossen. Natürlich wollte er sie nicht erschießen. Er muss uns verwechselt haben. Ich sollte sagen, ich nehme an, er hat uns verwechselt, denn schließlich war ich mir nicht sicher. Nix seltsame Unfälle. Da habe ich immer wieder gedacht, er war es vielleicht doch nicht. Es könnte auch jemand ganz anderes gewesen sein. Und dann, eines Tages, sah ich auf Monsieur Poirots Tisch ein zerfetztes Blatt Papier mit seiner Handschrift. Es war der Teil eines seiner Briefe an mich. Da wusste ich, dass Monsieur Poirot ihm auf der Spur war. Seitdem hatte ich das Gefühl, alles sei nur noch eine Frage der Zeit. Aber das mit den Pralinen ist mir noch immer nicht klar. Er hätte doch kein Interesse daran gehabt, Nick zu vergiften. Und überhaupt verstehe ich nicht, wie er da seine Hände im Spiel gehabt haben könnte. Ich habe überlegt und überlegt. Sie schlug beide Hände vors Gesicht, nahm sie wieder weg und bemerkte mit einer seltsamen feierlichen Endgültigkeit: Das war dann alles.